It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Thüringen steht vor der nächsten spannenden Wahl. Am 1. September sind Sie aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Wer steht eigentlich zur Wahl? Wie ist die politische Lage in Thüringen?
Diesen und weiteren Fragen geht der politische Podcast Reden wir über Thüringen, der Funke-Zeitung TA, TLZ und OTZ auf den Grund. In den kommenden Wochen sprechen wir mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der bereits im Landtag vertretenen Parteien sowie einer Partei, die nach den letzten Umfragen gute Chancen hat, mit einem zweistelligen Ergebnis in den Thüringer Landtag einzuziehen. Wir, das sind Elmar Otto und ich, Fabian Klaus, landespolitische Reporter bei Funke in Thüringen.
Unser erster Gast ist Bodo Ramelow, der wieder Thüringer Ministerpräsident werden will. Er führt seine Linkspartei zum wiederholten Mal als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. 2019 gab es ein Rekordergebnis von 31% für die Linke. Jetzt schwächelt sie in den jüngsten Umfragen deutlich. Herzlich willkommen, Bodo Ramelow.
Guten Tag, Herr Klaus. Guten Tag, Herr Otto.
Herr Ramelow, wie erklären Sie sich die Schwäche Ihrer Partei?
Die hat ja eine ganze Reihe von Ursachen. Das geht einher mit der Frage, wie stellt sich eine plurale Linke in Deutschland auf und was bedeutet es, wenn sich aus einer pluralen Linken ein relevanter Teil auf einmal verabschiedet und eine völlig neue Partei gründet, die offensichtlich dann auch eine Sogwirkung hat auf Wählerinnen und Wähler. Das ist ein Teil dessen. Ein zweiter Teil, den ich immer mit einkalkuliere, ist tatsächlich eine Ambivalenz, nämlich meine Beliebtheit als Ministerpräsident einerseits, aber gleichzeitig, dass ich Vertreter des Establishments bin und damit eine Underdog-Funktion der ehemaligen Partei PDS nicht mehr erfüllen kann. Das ist ein Spannungsbogen, mit dem ich gelernt habe, umzugehen, der aber im Moment in Thüringen dazu führt, dass wir die Schwäche der Linken in ganz Deutschland immer noch deutlich überstrahlen, aber auf einem Niveau, das mir natürlich viel zu niedrig ist.
Ich habe jetzt, Herr Ramelow, nichts zu Thüringen tatsächlich gehört, wenn wir über die Schwäche geredet haben. Könnte es möglicherweise auch daran liegen, dass Ihre Linke in der jetzt zu Ende gehenden Legislatur eine Politik gemacht hat, die die Wählerinnen und Wähler in Thüringen einfach nicht mehr erreicht?
Das wäre eine interessante These, denn das Schulgesetz haben wir gerade absolviert und erfolgreich über die Hürde bekommen. Das Kindergartengesetz, auf das alle Verbände gehofft und gewartet haben, haben wir gerade erfolgreich abgeschlossen und damit sehr viele Arbeitsplätze für Erzieherinnen und Erzieher gesichert. 7.214 Lehrerinnen und Lehrer wurden allein in meiner Amtszeit eingeführt und sind neu in den Amtsdienst gekommen. Das sind 42% des gesamten Lehrerbereiches überhaupt. In der Amtszeit vor mir, in den 10 Jahren davor, waren es 2.500, und 600 Millionen Euro ist der größte Betrag, der jemals in die Sanierung von Schulen, in die Sanierung und in den Neubau investiert worden ist. Also daran würde ich gerne gemessen werden. Und in der Tat, wenn Sie fragen, bei meiner ersten Antwort, das war die Linke als Bundesentwicklung. Ja, aber dem entzieht sich auch eine Landespartei nicht. Wir sind nicht außerhalb des Erodierens meiner linken Partei, zu der ich gehöre und die ich auch mal habe entstehen lassen. Insoweit bin ich auch Teil des Veränderungsprozesses der Parteienlandschaft in Deutschland an sich.
Ganz offen nochmal nachgefragt. Sie haben ja gerade das aufgezählt, wo Sie sagen, da haben wir gute Politik für Thüringen gemacht. Offenbar scheint es nicht anzukommen bei den Leuten draußen im Land. Ich guck mir die Umfragen an und sehe da teilweise 15-16% weniger als beim Wahlergebnis 2019. Also haben Sie ein Kommunikationsproblem? Ist das möglicherweise?
Sagen wir mal, dass die Kommunikation, das ist interessant, dass Sie als Journalist sowas fragen, weil die Frage ist, wie werden wir denn begleitet? Also wie wird zum Beispiel Regierungsarbeit begleitet? Wie wird die Arbeit einer Fraktion begleitet? In einer Zeit, in der sich auch die Kommunikationswege völlig verändern. Also das hat jetzt nichts mit Bashing zu tun und es ist nicht einfach ein Zurückgeben. Aber die Frage, ob die 146 Gesetze und Verordnungen, die wir erfolgreich absolviert haben in der Zeit einer Minderheitsregierung, ob das in Thüringen wirklich so gewürdigt worden ist, da nehme ich wahr, dass ich überregional eine deutlich bessere Pressebeteiligung oder Begleitung habe, wie die Wahrnehmung bei uns, weil bei uns nickt man nur und sagt, das ist doch selbstverständlich, dass wir die Verfassung gerade geändert haben, dass wir das Ehrenamt jetzt in der Verfassung stehen haben, dass wir 16 Millionen zusätzlich für Ehrenamt gerade investiert haben, dass von den 146 Initiativen, Gesetzen und Verordnungen 22 alleine über die CDU mit in die Beschlusslage gekommen ist, sind Dinge, die überregional mit Achtung gesehen werden, auch mit Oho, wie geht denn das? Und bei uns wird es eher wahrgenommen als das Selbstverständlichste, um dann zu sagen, ihr kriegt ja nichts hin. Das ist ein Widerspruch, mit dem ich leben muss, der mir nicht leicht fällt, aber der auch dazu führt, dass ich häufig von Menschen höre, ja, Minderheitsregierung, das habt ihr ja gar nichts erreicht. Und wenn ich dann aufzähle, was wir erreicht haben, dann wird genickt und wird gesagt, ja, das stimmt, das haben wir aber gar nicht zur Kenntnis genommen. Also insoweit, ja, Sie haben einfach recht, Herr Klaus, die Umfragewerte von meiner Partei sind derart schwindsüchtig, dass ich auch selber mir Sorgen darum mache, was heißt das eigentlich. Aber klar ist, und das kann ich nur so klar formulieren, wer Ramelow will, muss dann auch Ramelow wählen, wenn er ihn wirklich will.
Aber der CDU-Spitzenkandidat Mario Voth, der setzt jetzt ja mittlerweile auf die Polarisierung wirklich seiner eigenen Partei, der CDU und der AfD, und hat die Linke und damit Sie ja quasi aus dem Spiel genommen. Ärgert Sie das?
Ganz im Gegenteil. Ich finde das eine schwierige Polarisierung, wenn man aus dem Schatten des erfolgreichen Ministerpräsidenten raustreten möchte, was ich verstehen kann, dass man das zu dem Preis macht, dass man Herrn Höcke, der erkennbar mehrfach verurteilt ist, weil er SA-Parolen brüllt und weil er die Bürger und seine Fans nötigt, SA-Parolen zu brüllen, wenn man so jemanden ein Podium bietet, das der Herr Höcke selber ablehnt, nämlich die bürgerliche Presse. Und dass man dann als der Spitzenkandidat der Union die Einladung ausspricht und sagt, dass ich gebe ihm das Podium, halte ich für ein Problem. Deswegen, so stellt man den Herrn Höcke nicht. So gibt man ihm die Möglichkeit, dass er in seiner eigenen Wählerschaft sich sogar noch populärer macht, indem man sagt, da, schau, er ist ein ganz normaler Politiker. Das ist Herr Höcke genau nicht.
Ja, aber viele Menschen halten diese Ausgrenzung der AfD, die oftmals passiert, auch für ein Problem.
Na klar, das verstehe ich, kann ich auch gut nachvollziehen. Wer aus gutem Glauben die AfD gewählt hat, der möchte nicht, dass die gleiche AfD anschließend ausgegrenzt wird. Aber man muss dann auch darüber reden. Die AfD, das ist meine Wahrnehmung, hat in den Ausschüssen an Fleiß nichts an den Tag gelegt, um dann die Parlamentssitzungen zu nutzen, um mit aktuellen Stunden oder mit Dringlichkeitsanträgen den Eindruck zu erwecken, als wenn sie auf alle Probleme schon eine Antwort gegeben hätten. Und wenn man dann nachprüft, was war denn die Antwort, dann sind das so Antworten, wie wir sie zum Beispiel im Wahlkampf in Sonneberg gehört haben. Aus dem Euro austreten, aus der EU austreten, die EU klein machen und all diese Dinge. Und wenn man dann konkret Herrn Höcke nochmal überprüft, dann stellt man fest, wenn er sagt, die EU muss sterben, damit ein besseres Europa lebt, dann meint er damit diese EU, von der wir landespolitisch sehr exakt leben. Also wir kriegen sehr, sehr viel Geld. Das Land Thüringen hat Millionen und Abermillionen, also Milliardenbeträge in Summe, an Unterstützung, an Solidaritätsunterstützung für die Transformation der Beitrittsländer bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar und ich sage, die EU ist der Raum, in dem unsere Unternehmen ihre Märkte sich erschlossen haben. Wenn diese EU stirbt, dann wird das ein Fiasko für unsere eigene Wirtschaft werden. Und deswegen sage ich, an den Stellen muss man sich konkret mit Herrn Höcke auseinandersetzen.
Sie wollen jetzt ja die AfD-Regierungsbeteiligung unbedingt verhindern. Ihnen ist aber auch bewusst, dass Ihr eigenes Bündnis ja schon seit langem, also Rot-Rot-Grün, seit langem keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung hat. Und Sie flirten ganz offensiv mit einer Koalition aus CDU und BSW. Ist das eigentlich schon Verzweiflung?
Also ehrlicherweise flirte ich überhaupt nichts. Ich finde es komisch, dass Sie das Wort flirten benutzen. Wenn ich einfach nur die Umfragewerte angucke und sage, alle Umfragewerte sagen, 70% sind der demokratische Teil. Und Thüringen wird von außen wahrgenommen, da dreht sich das jetzt mal um, weil die Außenwahrnehmung von Thüringen ist dann auf einmal alles blau. Das heißt, die Wahrnehmung über uns sind die 30%. Und deswegen habe ich ganz klar, und das ist mein Ziel, mein Wahlziel, ich möchte die 70% in den Vordergrund rücken und deswegen rede ich über die 70%. Ich rede nicht über eine Koalition, ich flirte nicht über irgendeine Koalition. Es geht mir auch nicht darum, einen billigen Effekt zu haben, um einfach nur in meinem Amt zu bleiben, sondern ich kämpfe mit Sorge um dieses Land und möchte, dass die AfD keinesfalls die Drittelparität der Mandate im Landtag bekommt. Deswegen sage ich deutlich, 30 minus ist mein Ziel. Und ich sage auch ganz klar, warum. Es ist so, dass jemand, der SA-Parolen brüllt, damit die Alltäglichmachung von Faschismus in die Normalisierung, in den Alltag holt. Und gegen diese Normalisierung, dagegen kämpfe ich. Weil ich möchte nicht, dass die Menschen, die eine Hoffnung haben, dass sich irgendwas ändert über die AfD, hinterher bitterlich enttäuscht sind, wenn die parlamentarische Demokratie zerstört wird. Dazu gibt es einen aktuellen Vorgang. Das werden viele Hörerinnen und Hörer jetzt gar nicht einordnen können, wenn ich das mal erläutere. Der Königsteiner Schlüssel. Der Königsteiner Schlüssel ist das Element, wie in Deutschland alles zwischen den Bundesländern verteilt wird. Das orientiert sich an der Einwohnerzahl der Bevölkerung. Ich bin in diesen Königsteiner Schlüssel als Ministerpräsident hineingewachsen. Und ich habe gelernt, dass es gut ist, dass wir alle diesen Königsteiner Schlüssel verteidigen, weil wer einmal glaubt, einen Vorteil sich zu holen, sei es bei Geldern für die Eisenbahn oder bei Bildungsgeldern oder IT-Geldern oder sowas, wer einmal das versucht, wird anschließend damit bestraft, dass die Mehrheit der westdeutschen Länder sehr schnell dazu übergehen und sagen, dann räumen wir das mal ab. Ich habe das einmal erlebt, da hat ein nordrhein-westfälischer Verkehrsminister gesagt, lang genug haben wir euch im Osten durchgefüttert, jetzt reicht's. Das hat er gemeint auf die Regionalisierungsmittel, weil Nordrhein-Westfalen da wirklich benachteiligt war. Das stimmt, objektiv ist das richtig. Er hatte Grund zu protestieren. Ich hätte ihn gerne unterstützt, indem ich sage, er hat Grund zu protestieren, aber nicht zum Preis, dass wir die neuen Länder dabei benachteiligen. Deswegen, dass die AfD jetzt ankündigt, den Königsteiner Schlüssel bei den Geflüchteten nicht mehr einhalten zu wollen, da geht es nicht nur um Geflüchtete. Da geht es um die Selbstverständlichkeit, mit der in Deutschland Gelder und Ressourcen verteilt werden. Und dazu ist der Osten viel zu klein im Verhältnis zu den Mehrheitsverhältnissen, wenn es um die Verteilung in Deutschland geht. Deswegen, wenn die AfD jetzt mit dem Thema Geflüchtete kommt und die 6.500 Geflüchtete, davon sind der überwiegende Teil ukrainische Menschen.
Wir müssen das, glaube ich, an der Stelle, Herr Ramelow, nur mal kurz erklären, auch zur Einordnung. Auch die Ankommenden in Deutschland werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt.
Genau, und wir verteilen wiederum nach dem Königsteiner Schlüssel in unsere Kommunen.
Genau.
Das heißt, der Königsteiner Schlüssel ist ein Ordnungsprinzip. Richtig ist, Herr Klaus, der ist in keinem Gesetz geregelt. Es ist eine Akzeptanz der Ministerpräsidentenkonferenz und diese Ministerpräsidentenkonferenz hat schon bestanden, bevor die Bundesrepublik Deutschland überhaupt gegründet wurde. Das heißt, die MPK ist das älteste Gremium überhaupt, also Ministerpräsidentenkonferenz, und die hat zufällig bei Frankfurt in Königstein getagt und hat da den Königsteiner Schlüssel festgelegt. Und die neuen Länder haben sofort davon profitiert, dass sie sofort Teil dieses Königsteiner Schlüssels wurden.
Und wir sind mitten im Thema, wir sind nämlich bei Migrationspolitik angekommen. Sie haben es gerade ganz kurz angerissen. Und ich würde es aber mal auf ein anderes Thema lenken wollen, denn die von Ihnen geführte Landesregierung hat auch in der Wahrnehmung nach außen die Probleme mit der Zuwanderung natürlich deutlich unterschätzt. Es gibt immer noch kein Zuwanderungskonzept in Thüringen, Herr Ramelow. Warum gibt es das noch nicht?
Ich bin jetzt irritiert, weil ich nicht weiß, was Sie mit Zuwanderungskonzept meinen. Das Landesausländeramt, das wir gründen wollten, das ist leider gescheitert an den Mehrheitsverhältnissen im Landtag. Und Herr Vogt hat jetzt in einem Podiumsgespräch in Weimar beim Industrieclub auf einmal gesagt, dass wir es hätten scheitern lassen, was natürlich Quatsch ist. Weil die Unternehmer sagen, wir brauchen dringend dieses Landesarbeitsamt, damit wir gezielte Zuwanderung organisieren können. Wenn Sie das damit meinen,
gezielte sage Zuwanderung, ich, das Wort ja, gezielt hat gefehlt.
Ja, aber und wenn auch Sie in Ihrer Partei, ganz kurz, gibt es auch keins. Ne? Die Linke hat auch keins, sie hat sich auch
ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was Sie jetzt aneinander reihen, aber es ist interessant. Ich will Ihnen nur sagen, dieses Bundesland ist das einzige, das gezielt in Vietnam anwirbt. Und dieses Bundesland unterstützt jetzt auch die IHK bei der gezielten Anwerbung in der Mongolei. Und in Vietnam haben wir ein derart gezieltes Zuwanderungskonzept, das kein anderes Bundesland hat. Und darum beneiden uns mittlerweile alle anderen Bundesländer. Deswegen brauchen wir als letzten Schritt, und da bin ich völlig bei Ihnen, wir brauchen ein Landesausländeramt, bei dem die Visabündelung tatsächlich stattfindet. Das können wir nicht unseren Landkreisen überlassen. Und wir erleben ja auch im Moment die Überlastung unserer Ausländerbehörden, wenn es um die deutsche Staatsbürgerschaft geht. Wir haben ein verändertes Staatsbürgerrecht, das jetzt in Kraft getreten ist. Und wir könnten tausenden Menschen, die seit 20 oder 30 Jahren bei uns leben, jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft geben, wenn diese Berge an Stapel, die da im Moment liegen, schneller bearbeitet werden würden. Und da würde ich ganz gerne, dass wir aus einem Guss diese Handlung machen. Und ja, da habe ich ein Jahr lang meine Last und meine Mühe gehabt. Und am Ende hat die Justizministerin mir erklärt, dass sie sich nicht zutraut, das auf dem Verordnungswege zu erlassen, sondern es bräuchte eine Gesetzesänderung. Und bei der Anhörung zum Gesetz hat die CDU gesagt, sie trägt es nicht mit. Deswegen ist es zur Gesetzesänderung nicht gekommen. Und an der Stelle hat Georg Mayer als Innenminister gesagt, ich bin bereit, den Teil der Geflüchtetenarbeit jetzt komplett ins Innenministerium zurück zu integrieren, damit das Landesverwaltungsamt direkt mit der Abteilung Ausländer, Geflüchtetenverteilung im Innenministerium zusammenarbeitet. Das hat sich dann auch bewahrheitet und bewährt. Ich kann sagen, die Hermsdorfer Halle, das hat Herr Mayer zugesagt, ist mittlerweile leer, sie ist Geschichte. Er hat mehrere Objekte sofort gebunden. Das waren Vorbereitungen, die hat Benny Hoff, also der Chef der Staatskanzlei, in einer Arbeitsgruppe mit vorbereitet. Das ist eine Gemeinschaftsleistung und die hätte ich mir ein Jahr früher gewünscht.
Haben Sie in der Rückschau dann vielleicht dann doch etwas zu lange selber jetzt gezögert und hätten Sie vielleicht, wenn Sie darüber nachdenken, eher von Ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen können, um das zu verändern, um nämlich diese Kompetenzen anders zu verteilen, weil Sie haben sich ja schon sehr lange darüber geärgert.
Wie ja, das ist, Sie haben es richtig in Erinnerung, Herr Otto, und ehrlicherweise war das der Konflikt, den ich schon mit dem Minister Dirk Adams hatte. Und als ich den Konflikt durchstehen wollte, ist von den Grünen Dirk Adams ausgewechselt worden. Und der neuen Kollegin wollte ich dann zumindest die Chance geben, dass sie das dann vollendet, was mit Herrn Adams schon angearbeitet, aber nicht vollzogen war, nämlich Landesausländeramt zu integrieren in dann ein Integrationsministerium. Und ehrlicherweise, ja, durch diesen Wechsel und durch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, haben wir ein Jahr lang verloren. Und ich würde mir wünschen, eine zukünftige Landesregierung hätte ein Integrationsministerium, in der alle Integrationsfragen gebündelt sind. Und da spielt die Frage der Geflüchteten nur noch eine untergeordnete Rolle. Was wir eigentlich brauchen, ist viel mehr Kraft für gezielte Anwerbung. Also das, was wir mit Vietnam begonnen haben. Mit Ecuador sind wir gerade am Verhandeln. Da haben sich ein paar Türen gerade geöffnet. Das alles gemeinsam dann mit den Kammern, also der Wirtschaft zu machen, das ist der richtige Prozess. Das bedeutet, jeden, den wir anwerben, muss im Moment der Anwerbung schon klar sein, in welchem Betrieb er arbeitet. Damit klar ist, wo ist die Partnerschaft, wie organisieren wir das, damit dieses Klima von Ausländerfeindlichkeit erst gar keine Chance hat. Und ich bleibe mal bei meinem zentralen Satz. Jeder Mensch, der zu uns kommt, muss vom ersten Tag an das Recht und die Möglichkeit haben, mit seiner Hände Arbeit sich selber seinen Lebensunterhalt verdienen zu können.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen wollen, Herr Ramelow. Sie haben Integrationsministerium angesprochen, das dann in einem dritten Kabinett Ramelow möglicherweise stattfinden könnte oder realisiert werden könnte. Aber ich würde trotzdem noch mal über das Thema Erstaufnahme sprechen wollen. Sie haben die Hermsdorfer Halle angesprochen, die über ein Jahr, wo Menschen wirklich über ein Jahr in ja, zum Teil menschenunwürdigen Zuständen gelebt haben.
Herr Klaus, da widerspreche ich jetzt, weil die Menschen haben nicht über ein Jahr dort gelebt.
Seit August.
Sie sind einige Monate dort hängen geblieben. Also, weil die Entscheidung, dass wir Suhl entlasten, war letztes Jahr im Sommer. Und dann sollten diese Menschen nur 3 Tage dort bleiben. Und zur Wahrheit gehört, dass dann die Kretze ausgebrochen ist und das Gesundheitsamt die Halle gesperrt hat. Das Gesundheitsamt hat zu Recht die Halle gesperrt. Aber für die Betroffenen war das im höchsten Maß unangenehm und nicht in Ordnung. Aber tatsächlich können Sie gegen eine Anordnung des Gesundheitsamtes keine Verteilung vornehmen. Und als dann das Verteilen wieder losging, haben sich sehr viele auf einmal schwer getan. Das ist der Punkt, in dem tatsächlich Herr Mayer eingegriffen hat und dann angefangen hat, in Gera das Wismut-Krankenhaus zu aktivieren, das wir längst gekauft hatten. Das ist unser Eigentum. Und auf einmal standen die Demonstranten vor unserem eigenen Eigentum und haben gesagt, hier kommen keine Fremden rein. Das heißt, überall, wo wir versucht haben, schnell Ausweichquartiere zu machen, gab es sofort Protestbewegungen, die gezielt auch darauf hingesteuert
und worden sind,
dass wir nicht die Entlastung schaffen konnten.
Und nichtsdestotrotz ist das ja jetzt gelungen mit Gera, mit Werther, mit zum Teil Jena. Darüber haben wir gesprochen. Aber wo ich eigentlich hin will, die Landesregierung hat es trotz allem, wenn man das jetzt mal hochrechnet, was an Erstaufnahmeplätzen zur Verfügung steht, und dann gibt es durch Umstände in der großen Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl jetzt aktuell deutlich weniger Plätze, da ist ein Brand ausgebrochen und dann stehen Plätze nicht zur Verfügung. Warum ist es nie so wirklich gelungen, die Zahl der Erstaufnahmeplätze erstmal theoretisch, konzeptionell deutlich zu erhöhen? Wir haben immer um die 2400 Erstaufnahmeplätze. Und es ist nie wirklich darüber geredet worden, diese Zahl mal auf 3.000, 3.500, 4.000 zu erhöhen.
Herr Klaus, ich widerspreche Ihnen auch hier, weil es stimmt nicht, dass wir darüber nicht geredet haben. Es ging um die Patronatserklärung, die wir mit den Städten zusammen machen, damit sie dort Kapazitäten schaffen, die als Ergänzung zur Erstaufnahme funktionieren. Das ist alles, was Herr Adams schon angearbeitet hatte. Und die Patronatserklärungen am Beispiel Erfurt wurden dann auch erteilt. Und dann hat sich wiederum das Finanzministerium schwer getan, weitere Patronatserklärungen zu vollziehen. Dann kam der Wechsel von Herrn Adams und auf einmal blieb dieses Konzept Erstaufnahmeeinheit Suhl-Eisenberg, weil Eisenberg bauen wir gerade aus und verändern es gerade, und möglicherweise 2, 3 weitere Quartiere. Dazu sollte es immer mit jeder Stadt und mit jedem Landkreis, der wollte, zusätzliche Patronatserklärungen geben, damit man sagt, in jeder Stadt schaffen wir nochmal um die 500 Plätze, die wir per Patronat durchfinanzieren, egal ob sie voll oder leer sind. Aber die sind die ersten Plätze, in die immer wieder von Suhl abverteilt wird. So war das Konzept. Und ein Teil davon ist verwirklicht worden, das haben Sie nur nicht jetzt dazu gerechnet. Weil man versteht dieses Konzept nur, wenn man sagt, diesen Teil wollten wir auch mit den kommunalen Trägern uns teilen, weil einen Teil davon machen die kommunalen Träger viel näher an den Menschen und sind viel eher in der Lage, schneller zu agieren. Das Beispiel Unstrut-Hainich-Kreis mit dem Flugplatz Schlotheim ist so ein Beispiel, wo wir die ganze Zeit schon immer ein Stück weit Reserven geschafft haben. Aber ich bleibe dabei, die Ankündigung von Herrn Mayer, dass man eine Erstaufnahmeeinrichtung komplett neu konzeptionell entstehen lassen müsste, diese Ansage teile ich.
Anderes Thema und quasi eine Dauerbaustelle, die Bildungspolitik. Jetzt können Sie wieder sagen, zu Recht, wir haben so viele Lehrerinnen und Lehrer eingestellt wie keine Landesregierung vor uns. Was hat es gebracht? Lehrermangel ist weiterhin auf sehr hohem Niveau, Unterrichtsausfall auf hohem Niveau und Lehrer, Eltern, Schüler sind zumindest in Teilen frustriert.
Ich verstehe jede Elternvertretung, die frustriert ist, dass ihre Kinder wieder konfrontiert sind, dass bestimmte Fachlehrer nicht da sind. Das verstehe ich. Ich bitte Sie nur, das einzuordnen in das, was wir an einem Bildungsdilemma in ganz Deutschland haben, nämlich die Frage von Lehrerinnen und Lehrern. Und was Sie so gerade so en passant erwähnen, 7.214 Lehrerinnen und Lehrer einzustellen, ist kein Pappenstiel. 42%, das heißt fast jeder Zweite, ist in meiner Amtszeit zum Lehrer geworden. Das heißt, wir haben einen Veränderungsprozess gemacht, der vor 10 Jahren keiner für möglich gehalten hat. Das ist zum Beispiel was, Da waren wir der Meinung, wir schaffen es mit 1000 neuen Einstellungen. Wenn Sie sich erinnern, war das unser Wahlprogramm. Hinterher hat sich herausgestellt, dass das viel zu wenig ist. Das war am Anfang ein Lernprozess, erstmal zu begreifen, dass wir gegen eine Alterspyramide einstellen müssen, die viel zu hoch war. Und nochmal, 10 Jahre zuvor sind 2500 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. Das heißt, die Alterspyramide ist gewachsen. Sie ist nicht kleiner geworden, sie ist größer geworden. In meiner Amtszeit ist die Alterspyramide jetzt kleiner geworden. Das heißt, es hat eine Verjüngung stattgefunden.
Ihre Leistung ja in allen Ehren.
Verzeihen Sie, Herr Otto, wenn ich nicht eingestellt hätte, wie wäre dann das Ergebnis? Nochmal, ich habe 800 Lehrerstellen im Moment unbesetzt. Wenn Sie mir 800 Namen nennen, stelle ich die sofort ein.
Im Lehrerportal zufolge über 1000 aktuell.
Ja, dann sind es über 1000, ja. Aber bisher waren 800 die Größenordnung, die mir genannt worden ist, die alle finanziert sind. Die sind finanziert. Das Problem ist, nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, dass es auf dem Markt zurzeit keine gibt. Und dass wir Außeneinstellungen machen müssen, dass wir Seiteneinsteiger reinholen in Größenordnung, wofür wir wieder kritisiert werden. Und da sage ich mir, ist es lieber, dass ein Physiker Physik unterrichtet, als ein Schüler hat gar keinen Physikunterricht. Und wenn der dann noch pädagogisch begleitet wird, wird das vielleicht auch eine vernünftige Physikstunde. Aber nicht zu unterrichten halte ich für viel schlimmer.
Nein, das ist, Sie haben ja auch durchaus gute Ideen. Dieses duale Studium an der Universität Erfurt für Regelschüler, Regelschullehrer ist ja wirklich ein voller
Erfolg.
Das erste in Deutschland. Und es geht...
Drei Handwerkergymnasium, die einzigsten in Deutschland.
Es geht so,
Schulunterricht immer noch mit dem Schulgarten.
Ja, Sie haben recht,
der einzigste Bundesland in Deutschland, das das überhaupt hat, Herr Otto.
Lassen Sie mich kurz meine Frage formulieren, weil die Bewerberzahl geht ja so durch die Decke, dass man ein Vielfaches der 50 Studienplätze belegen könnte. Leider ist man, ich weiß nicht, zu unflexibel oder man schafft es nicht.
Herr Otto, das Gras wächst nicht schneller, wenn man am Grashalm zieht.
Nein, ich wollte nur Sie haben ja gesagt, es gibt zu wenig Lehrer.
Ja, schauen Sie, aber das ist das, wie wir begleitet werden. Wir machen etwas Neues. Und dieses Neue geht durch die Decke. Und dann werden wir kritisiert, dass wir nicht schnell genug das, was durch die Decke geht, noch neuer machen. Wofür kritisieren Sie eigentlich? Ich bin froh, dass wir mit dem dualen Studium jetzt angefangen haben. Ich bin froh, dass bei Helmut Holter so viel Kompetenz liegt, dass wir diese dualen Lehrer viel schneller vor die Schüler kriegen. Und es gibt mittlerweile das Angebot der Hochschule Nordhausen in bestimmten Teilbereichen, das mit anzuregen. In die Gespräche tritt man jetzt ein. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, ob wir eigentlich, und da muss man sich ehrlich machen, Herr Otto, ob wir nicht am Ende wieder an der pädagogischen Hochschule ankommen. Die Frage, ob wir viele andere Hirngespinste, die man gemacht hat, mit großen, großen Wolken, ob man nicht viel nüchterner die Frage stellen muss, für wen bilden wir eigentlich all die Studierenden aus? Denn wir bilden viel mehr Studierende in Thüringen aus, wie wir eigene Landeskinder haben. Und bei den Medizinern sieht man es, kein einziger bleibt bei uns. Weil wir auf einmal nach Numerus Clausus aus ganz Deutschland alle nehmen müssen, die natürlich wieder nach ganz Deutschland zurückkehren. Und die Frage, ob wir am Ende diese Form der Studienplatzvergabe nicht aufbrechen müssen, ist eine, die wir als Ostministerpräsidenten sehr deutlich jetzt und sehr drastisch thematisiert haben. Das heißt, ich könnte mir erlauben, das duale Studium, das sich jetzt als erfolgreich darstellt, deutlich auszubauen, wenn ich nicht gezwungen werde, gleichzeitig andere Studiengänge aufrechtzuerhalten, die Kapazitäten auffressen. Weil einfach nur in die Hochschullandschaft noch mehr Geld reinzugeben, geht gar nicht. Weil wir jetzt schon deutlich über dem Durchschnitt, dem Landesdurchschnitt, Geld aufwendig viel in die Studien, Hochschulen, Fachhochschulen rein investieren. Deswegen sage ich, ich bin froh, dass wir mit der dualen Hochschule, das ist Eisenach-Gera, so einen Erfolg haben. Da sind 99% aller Studierenden schon in Lohn und Brot. Und wenn wir jetzt schaffen würden, dass wir an allen Schulen, Hochschulen, Fachhochschulen die Betriebe dazu kriegen, mal im ersten Semester schon in der Fachhochschule sich mal mit den Studierenden auseinanderzusetzen, ihnen Praktikas anzubieten, damit diese jungen Leute bei uns bleiben. Also wir nicht dauernd den Braindrain haben von denen, die wir ausgebildet haben mit unserem Landesgeld, die dann in die ganze Welt gehen, nur nicht bei uns bleiben. Diese Bindung muss man jetzt deutlich schneller herkriegen. Und wenn man das schafft, dann kann man den Erfolg des dualen Angebotes an der Uni Erfurt auch zur Grundlage nehmen, zu sagen, lass uns an der Stelle das jetzt extrem deutlich ausbauen.
Wir machen noch mal einen harten Sprung. Wir müssen nämlich ein bisschen auf die Tube drücken, damit wir unsere Zeit auch nicht ganz so sehr überziehen. Herr Ramelow, die sogenannte Staatssekretärsaffäre. Der Rechnungshof kritisiert die Besetzungspolitik Ihrer Regierung ziemlich heftig und ziemlich deutlichen Worten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Herr Ramelow nickt auch, während ich das sage. Sie haben mehrere Vernehmungen im Untersuchungsausschuss hinter sich gebracht, den CDU und FDP initiiert haben. Ich frage Sie ganz offen, haben Sie es bewusst zugelassen, dass Ihre Genossen oder Parteifreunde Ihrer Koalitionspartner versorgt worden?
Nein, das halte ich für eine Unverschämtheit. Auch die Feststellung halte ich für eine Unverschämtheit, weil da ist niemand versorgt worden. Sondern das ist die Methode, wie in ganz Deutschland nach diesem Prozedere Menschen in Funktionen wie Minister oder Staatssekretäre kommen. Herr Klaus, ich entscheide überhaupt nicht, wen mir mein Koalitionspartner vorschlägt. Eine Koalition entscheidet, welche Ministerien verteilt werden und wie viele Staatssekretäre dort sind. Und dann entscheidet die Personalabteilung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Und das, was der Rechnungshof gemacht hat, teile ich nach wie vor nicht. Er hat etwas kritisiert, was in Deutschland normal ist. Nämlich ein Verfahren, bei dem alle anderen Landesregierungen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, was in Thüringen derzeit skandalisiert wird. Das weiß im Übrigen auch die CDU, weil sie mit derselben Methode ihre Menschen auch eingestellt hat in die Funktion. Und das sage ich jetzt nicht besserwisserisch oder um das von mir fernzuhalten. Ich will Ihnen das Beispiel sagen, dann muss man auch mal über Namen reden. Frau Staatssekretärin Tina Bär, der wird nur vorgehalten, dass sie zu jung sei. Aber es wird ihr nicht vorgehalten, dass sie eine schlechte Arbeit leistet. Und ich finde, sie macht eine hervorragende Arbeit. Ich bin froh, dass ich solche jungen Leute in meinem Team habe, die sich um ihre Aufgaben kümmern. Und wenn Sie dort im Kulturbereich mal nachfragen, wie Sie eine Rückreflexion haben, dasselbe würde ich auch zum Staatssekretär Thorsten Weil sagen und könnte jetzt so durchdeklinieren. Deswegen im Innenministerium, Frau Schenk, das ist die Einzige, die nicht verbeamtet worden ist, weil ihr formal eine Qualifikation nicht angerechnet worden ist, weil sie nicht in dem richtigen Studienabschluss ihre Vortätigkeit hatte. Ich finde, Frau Schenk hat längst bewiesen, dass sie eine hervorragende, die macht nämlich die Arbeit mit den Geflüchteten. Und dafür dann anschließend gesagt zu kriegen, also schaut mal, das sind alles nur Versorgungsposten. Die Arbeit wird gemacht, dafür werden die Leute gelobt, aber anschließend wird kritisiert, es seien die Falschen. Dann soll man sich ehrlich machen und sagen, diese Landesregierung lehnen wir ab.
Jetzt ist die Bestenauslese, auf die ja auch der Rechnungshofbericht kapriziert, ja keine Auseinandersetzung mit inhaltlicher Arbeit, weil eine Bestenauslese geben Sie mir die Chance, die Frage zu formulieren.
Nein, das ist ja keine Frage, sondern Sie arbeiten mit einer Unterstellung und das gefällt mir nicht.
Bestenauslese
hat nur etwas mit dem Beamtenrecht zu tun. Das Problem ist, dass regierende Minister und Staatssekretäre nicht nach dem deutschen Beamtenrecht eingestellt werden, sondern formal geprüft werden, ob sie die äußeren Bedingungen des Beamtenrechts erfüllen. Und um es jetzt mal klar zu sagen, ich habe keinen Hochschulabschluss. Ich habe zwei Berufsabschlüsse. Ich habe in 10 Jahren nicht gehört, dass irgendjemand gesagt hat, dass ich den falschen Abschluss habe. Weil ich finde, dass auch Menschen mit Berufsabschlüssen in die Funktion eines Ministers, in die Funktion einer Regierung kommen sollten. Soweit ich weiß, bin ich in Deutschland der Einzige mittlerweile, der keinen Studienabschluss hat. Und ich finde, dass es auch notwendig ist, dass es auch Menschen gibt, die Berufsabschlüsse haben. Und diese Berufsabschlüsse über Jahrzehnte hinweg nachweisen, dass sie ihre Arbeit machen.
Aber Sie haben es ja gerade selber erwähnt, es geht um Beamtenrecht. Das gilt nun mal. Und als Ministerpräsident,
nein, das gilt nicht. Verzeihen Sie,
als Ministerpräsident fallen Sie ja nicht unter das Beamtenrecht.
Also, das ist doch genau das Problem. Also wenn man unterstellt, das Beamtenrecht ist anzuwenden, hätte ich nie Ministerpräsident werden können. Seien Sie sich darüber im Klaren. Das bedeutet nämlich nur, dass nur noch diejenigen, die die beamtenrechtliche Laufbahn erfüllen, überhaupt nur noch in die Funktion eines Ministers oder eines Staatssekretärs kommen. Wenn das Ihre Antwort, verzeihen Sie, wenn das Ihre Antwort ist, dann finde ich, sind wir auf einem gefährlichen Weg, weil der normale Mensch von außen gar keine Chance mehr hätte, in so eine Funktion zu kommen. In so einer Welt möchte ich politisch nicht leben.
Herr Ramelow, letzter kurzer Themenkomplex noch. Sie regieren seit 10 Jahren und Sie haben es in der Zeit tatsächlich nicht wirklich geschafft, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufzubauen. Wie soll das mit Ihrer Partei in Thüringen eigentlich mal weitergehen, wenn Sie wirklich in Rente gehen?
Ach, wissen Sie, ich schaue mir mal an, wer bei Ihnen alles so Chefredakteur geworden ist und wie bei Ihnen, von Ihnen die Nachfolge organisiert ist. Ich will Ihnen einfach sagen, es ist nicht meine Aufgabe als Ministerpräsident, mich um die Nachfolge in meiner Partei zu kümmern. Ich habe keine Funktion in der Partei. Ich bin Mitglied der Partei. Ich bin froh, in einer Partei mit vielen jungen Leuten zu sein. Ich erlebe gerade eine hochmotivierte Thüringer Partei und ein neues Team von Vorstandsmitgliedern, die mir große Freude machen. Und manchmal sind das auch Diskussionen, wo ich merke, ich bin dann doch ein etwas älteres Semester. Deswegen sage ich ganz deutlich, Herr Klaus, es ist nicht meine Aufgabe, in der Partei für irgendeine Nachfolge zu sorgen. Es ist meine Aufgabe, dieses Land ordentlich zu führen. Und ich werde meinen Aufgaben gerecht, indem ich jeden Tag meine Arbeit mache.
Herr Ramelow, es ging jetzt gar nicht um die Nachfolge innerhalb der Partei. Es ging um die Nachfolge als Regierungschef. Beneiden Sie vielleicht manchmal ein wenig Ministerpräsident AD Bernhard Vogel, der das nämlich in seiner Amtszeit geschafft hat und damals einen Nachfolger aufgebaut hat?
Das wollen Sie jetzt nicht ernsthaft sagen. Haben Sie das gerade ernsthaft gesagt, Herr Otto?
Ja, natürlich.
Dass die Nachfolge, die die drei Kronprinzen waren, über die wir oft in der TLZ lesen durften, wie Sie, Herr Otto, darüber geschrieben haben, was diese Kronprinzen da angerichtet haben. Und am Ende ist der eine ist dann zu sehr Ski gefahren. Und vielleicht, also ich meine, dass Sie das jetzt alles dekontextualisieren, finde ich lustig. Aber dass die Personalauswahl von Herrn Professor Dr. Vogel eine gelungene sei, das scheint mir eine steile These zu sein.
Aber gut, man kann ja geteilt haben.
Früher war immer alles besser.
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber Fakt ist,
ich bin dafür nicht zuständig und nicht verantwortlich. Ich bin weder für Kaderpolitik in meiner Partei zuständig, noch sollte der Ministerpräsident entscheiden, wer sein Nachfolger wird. Ich finde, das sollten Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und ich finde, dass Generationswechsel auch bedeutet, dass wenn der Altbauer vom Hof geht, sollte er wirklich auch vom Hof gehen. Und nicht auch noch rumfummeln. Deswegen bin ich gespannt, wie Ihre Castingshow bei den nächsten Chefredakteuren sein wird.
Das ist ein schönes Stichwort, also zumindest das mit dem Altbauern. Falls es nämlich nicht mehr für eine Regierungsbeteiligung reichen sollte, werden Sie dann Oppositionspolitiker oder machen Sie Platz für den politischen Nachwuchs und geben Ihr Mandat ab?
Schauen Sie, ich habe die ganze Zeit zugelassen, dass sehr viel Nachwuchs um mich herum entsteht. Ich habe gerade ein paar Namen als Staatssekretäre genannt. Ich habe Ihnen die Landesvorsitzenden, den Landesvorsitzenden genannt. Überall sind längst junge Leute am Start, was mir sehr gut gefällt. Und wenn Sie mich fragen, was ich mache nach dem 1. September, ich werde dafür sorgen, dass es eine Mehrheitsregierung gibt, dass diese Mehrheitsregierung über eine stabile Mehrheit verfügen muss. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die AfD nicht in die Drittelposition kommt, also nicht die demokratischen Parteien erpressen darf. Und diese Erpressung ist das, was mir mehr Sorgen als alles andere macht. Und was ich persönlich mache, ich fühle mich total fit. Ich bin so leistungsstark und bin so fröhlich unterwegs. Aber ich darf auch erwähnen, ich habe schon längst einen Rentenausweis. Ich bin also Rentner mit Erwerbstätigkeit und habe Spaß dabei, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Und ich finde, das macht ein gutes Gefühl. Deswegen, ich bin der freiste Mensch, der in Thüringen im Moment unterwegs ist. Ich muss an keiner Tür rütteln. Ich muss mich an keinem Stuhl festhalten, sondern ich kann sagen, dieses Land hat es dringend nötig, nachdem wir 5 Jahre eine Minderheitsregierung hatten, die ich geführt habe und ich finde erfolgreich geführt habe. Aber dieses Land muss jetzt einige grundhafte Entscheidungen treffen. Das wissen alle Beteiligten, jedenfalls im demokratischen Spektrum. Und dafür braucht es eine Mehrheit. Und für diese Mehrheit will ich sorgen.
Herr Ramelow, herzlichen Dank für das offene Gespräch. Das war sie, die erste Folge im Sommer 2024 des politischen Podcasts Reden wir über Thüringen. Am kommenden Donnerstag begrüßen wir Sie an dieser Stelle wieder mit einer weiteren Folge. Auf Wiedersehen.
Alles Gute.
Ihnen auch.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.